Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova mit den aktuellen Nachrichten. Das tschechische Abgeordnetenhaus wird höchstwahrscheinlich der Erweiterung der Nordatlantischen Allianz um 7 neue Länder zustimmen. Dies zeigte sich schon bei der ersten Lesung der Protokolle am Freitag, wo diese Absicht nicht nur von den traditionellen Befürwortern der Erweiterung unterstützt wurde, sondern auch von den Kommunisten, die zu den entschiedenen NATO-Gegnern gehören. Über die NATO-Erweiterung könnte daher schon bei der ersten Sitzung des Parlaments nach den Sommerferien im September entschieden werden. Zustimmen muss auch der Senat. Mehr Geld aus dem Staatshaushalt sollen ab dem kommenden Jahr die tschechischen Landkreise erhalten. Der Gesetzesentwurf der Regierung rechnet mit einer Anhebung der Finanzmittel von derzeit 3,1% auf 10,3% des Staatshaushalts. Die Vertreter der Landkreise verlangen allerdings fast doppelt so viel Geld. Das Gesetz befindet sich in der zweiten Lesung. Premierminister Wladimir Spidla hat gestern im Parlament erstmals öffentlich in Erwägung gezogen, dass die tschechische Regierung eine humanitäre Geste gegenüber Angehörigen der deutschen Minderheit setzen könnte, die nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgt worden waren. Es geht dabei aber nicht um Entschädigungszahlungen, sondern um eine reine Geste, die außerdem nur Personen mit tschechischer Staatsbürgerschaft betreffen würde, so Spidla. Vertreter der Opposition in Tschechien lehnen eine solche Vorgangsweise jedoch mehrheitlich ab, da sie in weiterer Folge ein bloßes Hochschrauben der Forderungen seitens der Sudetendeutschen befürchten. Diese fordern etwa seit langem die Aufhebung der sogenannten Benesch-Dekrete. Die tschechische Regierung hat in der gestrigen Sitzung des Abgeordnetenhauses in erster Lesung einen Gesetzesvorschlag über die Regelung der Vergabe von öffentlichen Aufträgen durchgesetzt. Ein entsprechender Paragraph ist Voraussetzung für das Schöpfen von Geldmitteln aus diversen Fonds der Europäischen Union. Brüssel hatte das Fehlen einer solchen Regelung stets bemängelt. Einige tschechische Politiker haben indes offen erklärt, dass bestimmte Interessensgruppen bereits im Vorfeld der Verhandlungen ein solches Vergabegesetz bisher stets erfolgreich blockiert hätten. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Heute ist es in Tschechien überwiegend heiter, vor allem in den Bergen, sind aber auch Niederschläge zu erwarten. Tageshöchsttemperaturen 22 bis 26 Grad. Auch morgen Samstag bleibt das Schönwetter voraussichtlich erhalten, Temperaturen dann bis zu 27 Grad. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Katrin Sliva.
Tagesecho.
Willkommen beim Tagesecho von Radio Prag. Unsere Themen heute lauten: Freispruch für Miloš Jakeš und Josef Lennart im Prozess wegen Landesverrat. Mit 285 Milliarden Kronen will die tschechische Regierung den Umweltschutz vorantreiben. Und die ODS fordert Geschwindigkeitsbegrenzungen für Omnibusse. Außerdem erteilt Ihnen Katrin Bock wie jeden Freitag Unterricht in der tschechischen Sprache. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei. Die beiden ehemaligen kommunistischen Funktionäre Miloš Jakeš und Josef Lennart waren im Zusammenhang mit der Niederschlagung des Prager Frühlings wegen Landesverrats angeklagt. Das Urteil des oberen Gerichts in Prag lautete am Donnerstag: nicht schuldig. Hören Sie mehr von Gerald Schubert.
Bereits Ende September vorigen Jahres waren beide Männer von einem Prager Gericht freigesprochen worden. Das obere Gericht hat nun diesen Freispruch bestätigt. Die Anklage gegen Miloš Jakeš und Josef Lennart hatte auf Landesverrat gelautet, und zwar im Zusammenhang mit dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die ehemalige Tschechoslowakei im August 1968. Jakeš wurde später Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, Lennart Vorsitzender der tschechoslowakischen Regierung. 1968 aber, also zum Zeitpunkt der Niederschlagung des Prager Frühlings, waren beide zwar bereits kommunistische Funktionäre, jedoch noch nicht in solchen Spitzenpositionen, wie sie sie dann später bekleideten. Der konkrete Vorwurf: an jenem 21. August, also an dem Tag, an dem die Panzer der Warschauer Pakttruppen nach Prag gerollt waren und die von der damaligen tschechoslowakischen Regierung mitgetragene Reformbewegung niederwalzten, sollen Jakeš und Lennart an einem Treffen in der sowjetischen Botschaft in Prag teilgenommen und dort die Einsetzung einer sowjetfreundlichen Arbeiter- und Bauernregierung unterstützt haben. Diese hätte dann den Einmarsch im Nachhinein legitimieren sollen. Und es seien auf jener Besprechung auch bereits Posten in dieser Regierung vergeben worden. Beide Angeklagten haben stets zugegeben, damals in der Botschaft dabei gewesen zu sein. Verräterische Absicht sei dahinter jedoch nicht gestanden. Miloš Jakeš:
Takový návrh padl od velvyslance Červoněnka jako úvaha, ale všichni přítomní.
Einen solchen Vorschlag gab es zwar von Seiten des sowjetischen Botschafters, aber alle Anwesenden, das heißt die Vorstandsmitglieder des Parteisekretariats, lehnten diesen Vorschlag ab. Und sie wollten auch nicht Mitglieder einer solchen Regierung sein.
Dieser Darstellung hatte das Gericht letztlich keine ausreichenden Beweise entgegenzusetzen. Der Vorsitzende des Berufungssenats wies in der Urteilsbegründung jedoch darauf hin, es sei nicht Aufgabe des Gerichts, die Ereignisse des Jahres 1968 zu bewerten, sondern nur das von der Staatsanwaltschaft vorgelegte Beweismaterial. Und hier gab es eben keine eindeutigen Belege dafür, dass Jakesch und Lennart mit ausländischen Mächten kooperiert hätten und damit gegen die legitime tschechoslowakische Regierung gearbeitet hätten. Jans Rupp vom Amt für Dokumentationen und Untersuchung der Verbrechen des Kommunismus sieht jedoch die Probleme in der Causa bereits im grundsätzlichen Unwillen der untersuchenden Behörden, sich mit den Vorgängen des Jahres 1968 ordentlich zu beschäftigen.
Der Fall wurde auf Antrag des Staatsanwaltes respektive des Gerichts mehrmals zurückgewiesen. Immer wieder mussten die Akten ergänzt werden. Immer erst, wenn das Gericht sagte, dies und das müssen wir noch ergänzen, dann wurde es auch ergänzt. Ich spüre wirklich eine gewisse Unlust und einen Unwillen, sich mit dem Jahr 1968 auseinanderzusetzen und die Angelegenheit des Landesverrates auch als solche zu lösen.
Berufungsmöglichkeit gegen das Urteil gibt es nun keine mehr. Der Staatsanwalt könnte nur noch Beschwerde beim obersten Gericht in Brno-Brünn einlegen.
Nur wenige Tage nach dem Volksentscheid für den EU-Beitritt der Tschechischen Republik beschloss die Prager Regierung ein Strategiepapier für Investitionen in den Sektor Umwelt. Danach sollen in den nächsten 7 Jahren 285 Milliarden Kronen, umgerechnet etwa 9,5 Milliarden Euro, in diesen Bereich gesteckt werden. Warum das notwendig ist, das erfuhr Radio Prag auf einer Pressekonferenz mit Umweltminister Libor Ambrosek, auf der die Medien mit den Veränderungen vertraut gemacht wurden, die der tschechische EU-Beitritt für dieses Ressort nach sich ziehen wird. Lothar Martin war für Radio Prag zugegen.
Dass die Europäische Union der tschechischen Umwelt nicht erst im Mai kommenden Jahres ein schützendes Zuhause bieten wird, sondern für deren Erhaltung und Verbesserung eigentlich schon eine feste Größe geworden ist, belegen folgende Zahlen. In den Jahren 2000 bis 2002 wurden allein durch den europäischen ISPA-Fonds 156 Millionen Euro in 9 große infrastrukturelle Projekte in Tschechien gesteckt, die allesamt dem Umweltbereich zuzuordnen sind. Auch andere europäische Programme, wie zum Beispiel PHARE oder die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Deutschland und Österreich, halfen der hiesigen Umwelt. Die aus ihnen stammenden mehrjährigen finanziellen Zuwendungen bewegen sich mit jeweils rund 20 Millionen Euro, zwar in einem etwas kleineren Rahmen, doch die böhmisch, mährisch und schlesischen Landschaften haben sich dennoch schon so an sie gewöhnt. Mit dem EU-Beitritt werden zwar einige von ihnen hinfällig, dafür wird Tschechien aber in den Jahren 2004 bis 2006 allein mittels des sogenannten Kohäsionsfonds mit Zuwendungen von bis zu 500 Millionen Euro unterstützt werden. Eine nicht unerhebliche Summe, die vor allem in 4 Bereiche gesteckt werden soll. Und zwar in die geschützte Sicherstellung der Wasserversorgung und Entsorgung, in die Müllbehandlung, in die Verbesserung der Luftqualität und in die Beseitigung ökologischer Altlasten. Unter welchen Voraussetzungen, sprich auf welchem Level im Vergleich zu den EU-Mitgliedsländern diese Aufgaben in Angriff genommen werden, das wollte ich von Umweltminister Ambrosek wissen.
Im Bereich des Wasserschutzes, da ist die Verunreinigung des Wassers wirklich beträchtlich zurückgegangen, und zwar auf ein Zehntel des Wertes vor dem Jahr 1989. Hier haben wir, das wage ich zu behaupten, bereits ein gutes EU-Durchschnittsniveau erreicht. Im Bereich der Luftqualität haben wir weiterhin erhöhte Stickstoffemissionen zu verzeichnen. Sie liegen um etwa ein Drittel über dem EU-Standard.
Das sei auf einige immer noch vorhandene Altlasten aus der Industrieproduktion zurückzuführen, monierte Ambrosek. Die Beseitigung der ökologischen Altlasten stellt überhaupt eine der größten Aufgaben für die kommenden Jahre dar, denn, so der Minister,
das ist ein spezifisches Problem der ehemaligen Ostblockländer, ein Problem, das in Westeuropa vermutlich schon vor 20 Jahren gelöst worden ist. Hier werden vor allem Investitionen aus dem Fonds des nationalen Eigentums eingehen, und das in einer Höhe von immerhin 150 Milliarden Kronen, ca. 5 Milliarden Euro. Also das ist eine verhältnismäßig große Investition für die folgenden Jahre.
Das ist sie in der Tat. Also packen wir es an, und zwar ganz egal, ob der Einzelne dabei nunmehr als Tscheche oder als Europäer wahrgenommen werden will.
Musik. Verkehrsunfälle, in die Omnibusse verwickelt waren, haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten gehäuft, und zwar gleich in mehreren Ländern Europas. Tschechien bildet da leider keine Ausnahme. Die tschechische Regierung reagiert nun auf diese Geschehnisse und zieht Geschwindigkeitsbegrenzungen für Busse in Betracht. Demnach sollen 110 statt der bisherigen 130 km/h für mehr Sicherheit auf Tschechiens Autobahnen sorgen. Und auch auf den Landstraßen soll das Tempo künftig gedrosselt werden, von 90 auf 80 km/h. Das forderten Vertreter der Bürgerdemokratischen Partei ODS am Donnerstag im Prager Abgeordnetenhaus. Die Abgeordneten unterstützten diesen Vorschlag in der ersten Lesung. Sollte er auch in den kommenden Lesungen auf Zustimmung stoßen und vom Senat angenommen werden, so werden sich auch die Bedingungen für die Erteilung der Busfahrerlaubnis ändern. In welcher Weise, erläutert Lubomír Suk von der ODS, einer der Befürworter dieser Novelle.
Držitel řidičáku na osobní auto se po 30 hodinách praktického výcviku může stát řidičem autobusu.
Der Inhaber eines PKW-Führerscheins kann derzeit nach 30 Stunden Fahrpraxis einen Busführerschein erwerben. Unser Vorschlag lautet daher wie folgt. Nach dem Erwerb des PKW-Führerscheins muss der Busführerscheinanwärter mindestens 2 Jahre LKW-Fahrpraxis nachweisen, bevor er den Busführerschein machen kann. Im Klartext heißt das, erst PKW fahren, dann 2 Jahre LKW und erst dann folgt die Berechtigung, im Schnitt 40 Leute einzuladen und sie irgendwo hinzufahren.
Der tschechische Verkehrsminister Milan Šimonovský bezweifelt die Wirksamkeit dieser Novelle und merkt an,
wir versuchen dieses Problem nicht mit der Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen für Omnibusse zu lösen, sondern weitsichtiger, in Form einer Ausweitung der Kompetenzen der Aufsichtsorgane.
Davon, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen allein keine Verbesserung des Sicherheitsniveaus nach sich ziehen werden, ist auch Jiří Batěra überzeugt, der Leiter eines Fahrtrainingscenters. Er erklärt, worauf es seiner Meinung nach wirklich ankommt.
Auf den Zustand der Busse, besonders der importierten Busse, auf genaueste Kontrollen und die richtige Einstellung der Bremsen, was eine enorm schwierige Angelegenheit ist. Dazu kommt natürlich die Moral des Fahrers und seine Fähigkeit, sich den jeweiligen Begebenheiten anzupassen.
Hören Sie nun den Tschechischkurs von und mit Katrin Bock.
Der Sommer,
Léto,
beginnt und mit ihm die Zeit der
Prázdniny,
Ferien.
Prázdniny.
Das tschechische Wort für Ferien,
Prázdniny,
entstand wohl aus der Überlegung, dass man in den Ferien nicht viel macht, denn es leitet sich vom Wort
Prázdny,
leer, ab. In den tschechischen Schulen beginnen die
Letní prázdniny,
Sommerferien,
Letní prázdniny,
einheitlich am 1. Juli und dauern genau 2 Monate. Von so viel
dovolená,
Urlaub
dovolená,
können die meisten Arbeitnehmer jedoch nur träumen. In Tschechien haben Berufsbeginner in der Regel 4 Wochen
dovolená,
Urlaub. Später bekommt man immerhin 5 Wochen bezahlten
dovolená,
Urlaub. Früher war so ein Urlaub
dovolená
keine Selbstverständlichkeit. Und da ihn der Arbeitgeber genehmigen muss, leitet sich das tschechische Wort für Urlaub
dovolená
vom Verb
dovolit,
erlauben, ab.
Dovolit.
Die meisten Tschechen verbringen ihren
dovolená
Urlaub im
Tuzemsko,
Inland.
Tuzemsko.
Wer nicht in seine
chalupa
oder
chata
Wochenend- bzw. Ferienhaus fährt, der entdeckt das eigene Land. Und zu sehen und entdecken gibt es hier in der Tat sehr viel, insbesondere die sogenannten
památky.
Hinter diesem Wort verbergen sich in der Regel Sehenswürdigkeiten wie
hrady,
Burgen,
hrady
und
zámky,
Schlösser,
zámky
und
kostely,
Kirchen,
kostely
sowie
kláštery,
Klöster,
kláštery.
Abgeleitet wird das Wort
památka
von
paměť,
was Gedächtnis oder Andenken bedeutet. Von diesen
památky minulosti,
den Andenken an die Vergangenheit, sprich Sehenswürdigkeiten, gibt es in Tschechien mehr als genug und so kann man jahrelang ohne Problem seinen Urlaub
dovolená
damit verbringen,
jezdit po památkách,
von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit zu fahren. Eine beliebte Fortbewegungsart ist dabei die zu Wasser,
na vodě,
sei es in einem Kanu,
kánoj,
oder einem anderen
člun,
Boot,
člun.
Auch wenn Tschechien keine Meeresküste besitzt, bezeichnen sich die Tschechen oftmals voll Stolz als Volk der
Vodáků,
derjenigen, die ihre Zeit auf dem Wasser verbringen. Auf allen Flüssen sieht man sie
Pádlovat,
paddeln,
Pádlovat.
Es ist deshalb kein Wunder, dass gerade in dieser Disziplin immer wieder Tschechen bzw. Tschechinnen olympische Medaillen gewinnen. Beliebte Reiseziele im
Tuzemsko,
Inland, sind neben den
Hory,
Berge,
Hory,
im Sommer die
Jezera,
Seen,
Jezera,
und
Rybníky,
Teiche,
Rybníky.
Es sei zu erwähnen, dass die größten und beliebtesten
Jezera,
Seen, allesamt künstlich angelegt wurden, warum sie als
Přehrada,
Stausee,
Přehrada,
bezeichnet werden. Sie sehen, es gibt genug Gründe im
Tuzemsko,
Inland, die
Prázdniny,
Ferien zu verbringen.
Hezkou dovolenou,
schönen Urlaub wünschen
Markéta Maurová
und Katrin Bock.
Eine der letzten Uraufführungen der zu Ende gehenden Opernsaison war Scott Joplins Dreiakter Tremolischa aus dem Jahre 1911. Das etwas andere Opernstück stellt Ihnen nun unsere freie Mitarbeiterin Lucia Drahonowska vor.
Tanze langsam, wiege dich leicht, höre den Ragtime zu, unserem wunderbaren Tanz, singen die Darsteller im großen Vokal um Tanzfinale der Oper Tremolischa. Ihr Autor, der schwarze Amerikaner Scott Joplin, griff in seinem ehrgeizigsten Werk auf die traditionell reichlich synkopierten afrikanischen Melodien zurück. Geleitet von der Idee, dem schwarzen Ragtime aus Bars und Kneipen ein würdevolles Ambiente zu geben, und zwar das der Opernhäuser, führte er 1915 in eigenem Arrangement seine Tremolischa auf. Doch das Stück war damals ein Reinfall. Das Werk wurde kritisiert. Nicht nur wegen der recht schlichten Inszenierung, ganz ohne Kostüme, Bühnenbild und Effekte, sondern auch, weil man es als eine künstliche Mischung mit propagandistischen Zügen empfand. So hat die Tremolischa den Broadway erst 1975 erobern können. Ihrem Autor brachte sie postum den Pulitzerpreis. Die Botschaft der Tremolischa, auf eine stark kindliche Art verkündet, ward für die damalige Zeit revolutionär. Dank ihrer Bildung kann die junge schwarze Titelheldin Tremolischa den Aberglauben bekämpfen und wird schließlich zur Anführerin der gesamten Dorfgemeinde. Der künstlerische Leiter der Staatsoper in Prag, Wojtek Spurný, inszenierte das Stück in einer Kammerbesetzung. In der eigenen instrumentalen Fassung setzte Spurný auf ein klassisches Streichquintett und Instrumente, die zum Ragtime untrennbar gehören, Trompete, Trombon und Klarinette. In solch einem Kleinensemble sieht Wojtek Spurný noch einen weiteren Vorteil.
Es war mir von Anfang an klar, dass das Orchester Bestandteil der Aufführung sein wird. Die Musiker werden Kostüme tragen, direkt auf der Bühne spielen und aktiv ins Geschehen eingreifen. Und nicht zuletzt wollte ich mit der orchestralen Kleinbesetzung das unerwünschte Opernpathos vermeiden, zu dem unser gold-weiß-rotes Plüschambiente gerne verführt.
Das Bühnenbild zu Joplins Tremolischa entwarf Werner Hütterli. Den Schweizer Künstler verbindet nicht nur eine langjährige Freundschaft mit dem tschechischen Regisseur des Stückes, Jaroslav Gilar, sondern auch eine persönliche Beziehung zur Mondau-Stadt, wie Hütterli erklärt.
Ich habe ja dazu gesagt, weil mich das sehr interessiert, auch in dieser Stadt mal was zu machen, wo ich vor 30 Jahren hospitiert habe bei Josef Svoboda. Dieses ist ein Stück, was einen eben neugierig machen kann, dass 1911, wo er das geschrieben hat, dass da eine Oper im Ragtime-Stil entstanden ist. Das ist ein ganz anderes Operngefühl. Wie ich denke, es ist so auch ein Schritt zwischen Oper und Musical, also so eine Brücke dazwischen.
Hoffentlich sind auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf die tschechische Premiere Joplins Tremolischa neugierig geworden. Es bleibt noch hinzuzufügen, dass die Oper in englischer Sprache und als eine Nachmittagsvorstellung jeweils ab 14 Uhr gespielt wird.
Das war das Tagesecho. Robert Schuster hat Pressestimmen zur Finanzreform in Tschechien gesammelt und stellt Ihnen diese im nun folgenden Medienspiegel vor.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie ja schon eine unserer tagesaktuellen Sendungen entnommen, dass auch das tschechische Kabinett mit den Regierungen anderer europäischer Länder gleichzieht und bei den Ausgaben des Staates den Rotstift ansetzen will. In erster Linie natürlich bei den Leistungen im Sozialbereich, wie etwa beim Krankengeld. Fast unverändert bleibt durch die von der Regierung vor kurzem beschlossenen Maßnahmen das Rentensystem. Noch muss man da wohl hinzufügen, denn auch in Tschechien tickt schon seit langem die sogenannte demografische Zeitbombe, womit gemeint ist, dass die tschechische Bevölkerung immer älter wird und die bisherigen Formen der Alterssicherung in naher Zukunft nicht mehr ausreichen dürften. Wie in anderen Ländern hat sich auch in Tschechien gegen die Sparpläne der Regierung Widerstand geregt. An vorderster Front standen dabei die Gewerkschaften, die Anfang dieser Woche ihre seit langem geäußerten Drohungen wahrmachen und in Prag eine Großdemonstration veranstalten wollten. Gemäß den Vorstellungen der Gewerkschaftsführung sollte es sich um die größte Aktion seit 10 Jahren handeln. Doch alles kam anders. Als die wichtigsten Teilverbände Anfang dieser Woche tatsächlich in Richtung Regierungsgebäude marschierten, beteiligten sich daran lediglich knapp 2000 Demonstranten, die aus dem ganzen Land in die tschechische Hauptstadt kamen. Das entsprach in etwa einem Zehntel der ursprünglich erwarteten Zahl. Kein Wunder, dass sich dazu auch einige Kommentare in den tschechischen Zeitungen fanden. Kritik an der Rolle, welche die Gewerkschaften in diesen Tagen spielten, übte in seinem Kommentar Martin Zvěřina in der Tageszeitung Lidové noviny. Sein Beitrag, aus dem wir ihn nun kurz zitieren möchten, trägt den Titel »Die lange Leitung der Gewerkschaft«.
Schon das zweite Mal in dieser Woche überschätzten die Gewerkschaften ihre Kräfte oder vielleicht gar die Lust ihrer Mitglieder zu protestieren. Die Gewerkschaften haben somit wieder einmal gezeigt, dass sie durch ihr anachronistisches Verhältnis gegenüber Wirtschaft und Arbeitgebern, in denen sie ihre Gegner sehen, eigentlich stetig ihren eigenen Einfluss verringern. All diejenigen, denen die Gewerkschaften ein Dorn im Auge sind, können hingegen jubeln. Noch ein paar solche gelungene Veranstaltungen wie die dieswöchige Demonstration und ihre Autorität ist endgültig verloren.
Besondere Zielscheibe der Protestierenden war dabei die stärkste Regierungspartei, also die Sozialdemokraten, und insbesondere deren Chef, Ministerpräsident Wladimir Spidla. Gedanken über die Rolle des Premiers und dem Widerspruch zwischen den angestrebten Kürzungen im Sozialbereich und den üppigen Wahlversprechen der Sozialdemokraten von vor einem Jahr machte sich unter anderem auch Alexander Mitrofanov in der Tageszeitung Pravo. In einem Redaktionskommentar mit dem Titel »Wer dafür kann und was zu tun ist« geht der Autor diesem Interessenskonflikt der tschechischen Sozialdemokraten nach und meint,
ist daran Spidler selber schuld? In gewisser Weise schon. Er hätte vor den Wahlen nicht Dinge versprechen sollen, für die es kein Geld in der Staatskasse gibt. Aber dennoch hat Spidler in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Wandlung von einem Sozialvisionär hin zu einem Politiker gemacht, der sich seiner Verantwortung nicht nur für den Staat, sondern auch für die protestierenden Gewerkschafter bewusst ist.
Auf den Meinungsseiten der tschechischen Printmedien wurden aber auch die konkreten Vorhaben der Regierung im Zusammenhang mit der Sanierung der tschechischen Staatsfinanzen kommentiert. Die Regierung wurde dabei fast von allen Seiten attestiert, bei ihren Maßnahmen den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Es bleibe ihr auch nichts anderes übrig, so die Meinung vieler Kommentatoren, denn schließlich soll ja Tschechien langfristig auch fit für die Einführung des Euro sein, was ohne Reformen nicht gelingen würde. Karel Steigerwald ging in seinem Kommentar auf einen weiteren wichtigen Aspekt der jüngsten Vorhaben der Regierung ein, nämlich den geplanten Bürokratieabbau. Der Beitrag Steigerwalds, der in der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes erschienen ist, trägt den Titel »Das Wunder über der Moldau«.
Spidlers Regierung will in den kommenden 3 Jahren 30.000 Staatsangestellte entlassen. Das kommt einem Wunder über der Moldau gleich und in der Geschichte der tschechischen Bürokratie ist so etwas noch nie vorgekommen. Das alles ist aber leichter gesagt als getan. Die Erfahrungen besagen, dass sich öffentliche Ämter gegen jegliche Abmagerungskuren mit einer weitaus höheren Intelligenz zu wehren vermögen als diejenigen, die sie verschlanken möchten. So kommt es dann, dass man zwar 20 Beamte entlässt, andere 30 kommen aber von irgendwo anders her neu hinzu.
Nun zu einem anderen Thema. Die tschechischen Kommunisten unternahmen in den vergangenen Tagen einen erneuten Versuch, das sogenannte Lustrationsgesetz aus dem Jahr 1991 aufzuheben, das es ehemaligen Spitzenfunktionären der Kommunistischen Partei und Angehörigen des einstigen kommunistischen Staatssicherheitsdienstes SDB erlauben würde, hohe Posten in der Verwaltung einzunehmen. Das Argument der Kommunisten gegen dieses Gesetz ist seit Jahren das gleiche, nämlich, dass es für bestimmte Bevölkerungsgruppen diskriminierend wirken würde. Die Befürworter sehen hingegen in diesem Gesetz ein Mittel, um, wie sie oft behaupten, die demokratische Staatsordnung vor Vertretern des ehemaligen Regimes zu schützen. So wie schon in den vergangenen Jahren fand sich jedoch im Parlament auch diesmal eine klare Mehrheit, die eine Beibehaltung dieser Rechtsnorm unterstützte. Auch zu diesem Thema fanden sich natürlich zahlreiche Kommentare in den tschechischen Zeitungen, wobei wir für Sie einen Beitrag von Petruška Šustrová ausgewählt haben, der in der Lidové noviny erschienen ist.
Es ist fast schon so etwas wie ein Ritual, wenn die Kommunisten im Parlament versuchen, das Lustrationsgesetz aufzuheben. Seit nunmehr 12 Jahren wird im Zusammenhang mit diesem Gesetz von beiden Seiten ähnlich argumentiert. Natürlich ist dieses Gesetz unvollkommen, weil es nicht erlaubt, das Ausmaß der Zusammenarbeit Einzelner mit dem kommunistischen Regime zu erfassen. Aber hier gilt, besser ein unvollkommenes Gesetz als gar keines.
Die aktuelle Debatte über das Lustrationsgesetz hatte jedoch diesmal, laut der Lidové noviny, noch eine wichtige Nebenbedeutung. Abschließend zitieren wir noch einmal aus dem Kommentar von Petruška Šustrová.
Dennoch hatte aber die jüngste Abstimmung einen etwas anderen Charakter, nämlich den eines Kräftemessens zwischen den Kommunisten und den übrigen Parteien. Gerade im Zusammenhang mit den Kommunisten konnte man in den letzten Monaten den Eindruck gewinnen, als ob sie von den anderen als gleichberechtigte politische Partner akzeptiert worden wären. Unter diesem Blickwinkel ist das Scheitern der jüngsten kommunistischen Initiative auch ein wichtiges Signal an die Öffentlichkeit.
Hiermit schließen wir unsere heutige Sendung. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im Namen der deutschsprachigen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Katrin Slieva.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci